Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Womöglich eine beständige Tortur. Für manche ist die Große Koalition eine ständige Tortur. Heute hat diese Große Koalition im Bundeskabinett ihre Halbzeitbilanz vorgelegt. Wie das lief, haben wir eben gehört. Christoph von Marschall vom Tagesspiegel ist hier im Studio mein Gast. Die einen sagen, Herr von Marschall, die GroKo ist ja viel besser als ihr Ruf und muss ihre Erfolge wirklich mehr ins Licht setzen. Und die anderen sagen, diese GroKo muss weg, weil sie letztendlich nicht ordentlich Politik macht, weil sie keine wichtigen Entscheidungen trifft. Was sagen Sie?
Es ist geteilte Antwort, dass wenn man sozusagen nach der Sache orientierter drauf schaut, stimmt das. Die hat sehr viel abgearbeitet von ihrem Koalitionsvertrag, 2/3. Ich wiederhole nochmal aus meiner Sicht, aber mit einer Schlagseite. Es sind vor allem soziale Projekte, also Sozialgesetzgebungsprojekte verabschiedet worden. Das hilft der SPD. Und die Frage ist halt, die psychologische, wollen die beiden noch miteinander? Und ihre Korrespondentin, Frau Geuter, hat das ja gerade gesagt, die Koalition selber, also das Kabinett, ist arbeitsfähig und arbeitswillig. Die Frage ist, ob die beiden Parteien, auf die sich die SPD und die CDU-Minister stützen, ob die das eben auch wollen. Und da haben wir jetzt eine gegenläufige Tendenz, dass in der SPD gesagt wird, naja, wenn das jetzt nicht weiter so zu unseren Gunsten weitergeht, dann wollen wir eigentlich nicht mehr. Und in der CDU sagt man, so wie das die letzten 2 Jahre gelaufen ist, kann das nicht weitergehen, dass immer die SPD-Projekte zuerst gemacht werden. Und wenn es mal einen sachlichen Streitpunkt gibt, muss man im Zweifel der SPD nachgeben, damit sie nicht aus der Koalition ausscheidet. Und das hat ja zum Beispiel Herr Linnemann auch wieder deutlich gesagt. Also die Frage ist, kommen jetzt diese anderen Projekte, die ein bisschen mehr CDU-freundlicher sind, Zukunftsgewinn, Digitales, Bildung, all diese Fragen, weniger soziale, konsumtive Ausgaben, und machen beide Parteien das weiter mit? Und bisher hatten wir das Fragezeichen nur bei der SPD. Und künftig haben wir das Fragezeichen auch ein bisschen bei der CDU, die halt nicht mehr sagt, dieser Nachgebekurs, so kann es nicht weiterlaufen.
Jetzt haben Sie es beschrieben, wie Sie es im Moment sehen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wie bewerten wir das? Ich meine, wir sind ja in Zeiten, wo durchaus wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wenn wir nur mal die Klimapolitik betrachten. Also eine Koalition, die eben so arbeitet, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist die fähig, wirklich zukunftsorientiert zu arbeiten?
Ja, eben eigentlich nicht. Und wenn die Fragezeichen dahinter sind, dann müsste man eigentlich eher sagen, möglichst ein schnelles Ende und nicht ein lange sich hinziehendes Ende. Aber das ist das Problem, das wir schon seit Wochen und Monaten haben, dass die SPD halt gesagt hat, dass sie das erst im Dezember entscheiden will. Und
jetzt aber nehmen wir mal an. Sie würden dafür plädieren, dass die SPD jetzt aussteigt?
Wenn sie aussteigen will, dann hätte sie eigentlich längst aussteigen müssen. Und das sage ich mit Blick auf den politischen, auch europapolitischen Kalender. Deutschland übernimmt im nächsten Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, denn es gibt kleine Länder unter den 28 Mitgliedern, die können gar nicht viel bewegen in ihrer halbjährigen Ratspräsidentschaft. Und deswegen warten alle auf den Moment, wo ein so wichtiges, großes und auch handlungsfähiges Land wie Deutschland die Ratspräsidentschaft übernimmt. Das ist der Moment, wo man die EU mal wirklich voranbringen kann. Wenn unser Land dann keine handlungsfähige Regierung hat, das ist ja ziemlich verantwortungslos.
Das wäre dann übel, aber wenn das so ist, dann muss man doch sagen, eigentlich wäre es gut, diese Große Koalition würde sich wirklich nochmal zusammenraufen und man würde gemeinsam vorangehen, also dabei bleiben und eben aufhören, diese ständigen Selbstzweifel sozusagen vor sich herzutragen.
Völlig richtig. Und diese Klarheit müsste die SPD schaffen, schafft sie aber nicht. Und nach dem Zeitplan, den wir jetzt haben, wenn wir im Dezember erfahren, dass die Koalition nicht weiterarbeiten kann, dann werden wir irgendwann im März Nachwahlen haben, dann dauert die Koalitionsbildung vielleicht 2 Monate, vielleicht aber auch länger, und dann sind wir genau wieder zu Beginn der Ratspräsidentschaft und haben möglicherweise keine gute Regierung. Wenn alles gut läuft, haben wir eine handlungsfähige Regierung, aber dann muss jetzt wirklich alles zack, zack, zack gehen.
Gut, aber wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen kämen, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann tatsächlich eine Koalitionsbildung relativ schnell vonstatten gehen kann? Könnte ja sein, dass das Parteienspektrum dann nochmal so zersplittert, dass es wirklich sehr lange dauert und sehr schwierig wird, eine ordentliche regierungsfähige Mehrheit zu finden.
Das ist das Risiko, und deswegen sollte man sagen, am besten arbeitet diese Koalition weiter, aber auch mit dem erklärten Willen, dass sie erfolgreich weiter zusammenarbeiten will und nicht mit diesem ständigen, ach, wenn mir dieses und jenes nicht passt, wäre es nicht besser, wenn wir doch nicht weitermachen würden. Aber es liegt in der Hand der Wähler, nicht? Es kann natürlich auch sein, dass wir eine relativ klare Mehrheit zum Beispiel für Schwarz-Grün bekommen. Nur man weiß es eben nicht. Der Wähler ist der Souverän.
Das ist er, zum Glück. Es gibt ja manche, die sagen jetzt, in diesem ganzen Streit geht es eigentlich nicht nur um die GroKo, sondern insgesamt um die Stabilität unseres demokratischen Systems. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, aber das ist eben vor allem auch eine Frage. Nicht, unser System ist unheimlich demokratisch wandlungsfähig. Nicht? Wenn Sie sich mal anschauen, was dieses Land in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, wie viele Parteien es neu integriert hat. Das fing an mit den Grünen in den 80er Jahren. sehr aufnahmefähig, integrationsfähig. Wir haben die Linke nach der deutschen Einheit integriert in unser Parteiensystem. Wir haben jetzt die AfD integriert. Das mag vielen nicht passen, das verstehe ich. Ich habe keine Sympathien für diese Partei. Aber man kann es ja auch mal positiv betrachten, dass unser System in der Lage ist, auch solche Strömungen aufzunehmen. Dass die Kehrseite ist, dass es einfach von der Arithmetik immer schwieriger wird, eine klare über 50% der Parlamentarierkoalition zu bilden auf Bundesebene und in den einzelnen Bundesländern. Und das geht eben letzten Endes nur, wenn mehr Parteien bereit sind, koalitionswillig zu sein, auch mit einer Strömung, mit der man vielleicht vor ein paar Jahren, wo man das ausgeschlossen hätte, damit meine ich jetzt nicht die AfD.
Ich wollte jetzt gerade fragen, würden Sie dann so eine CDU-AfD-Koalition befürworten?
Aber die Linke, aber nicht überall, sondern da, wo sie sich als regierungsfähig erwiesen hat. Und ich würde zum Beispiel behaupten, dass Bodo Ramelow ein Ministerpräsident ist, bei dem kann ich nur nicht sehen, dass er in der Person und in der Politik, die er geführt hat, ein Beispiel für die Berechtigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses ist. Der Unvereinbarkeitsbeschluss sagt er im Wesentlichen, die Linke hat sich noch nicht an unser Gesellschafts- und Wirtschaftssystem mit ihm einverstanden erklärt. Sie ist ein Fragezeichen der Sicherheitspolitik, Bündnisfähigkeit und sie hat ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Und auf Landesebene spielen diese Sicherheits- und NATO-Fragen überhaupt keine Rolle, darüber entscheiden Landesregierungen nicht. Ich kann nicht sehen, dass in Thüringen das Privateigentum in Frage steht. Das ist eher bei der Berliner SPD der Fall, aber doch nicht bei der Thüringer Linken. Und die Vergangenheitsaufarbeitung ist ein gemischtes Feld, aber im Koalitionsvertrag in Thüringen steht, die DDR war ein Unrechtsstaat.
Ja, gut. Jetzt müsste man sagen, Thüringen als Sonderfall, eben mit dieser Person Bodo Ramelow, aber kann das für die gesamte Linke in Deutschland stehen?
Ich glaube, nicht auf Bundesebene.
Auf Bundesebene
bisher
nicht.
Auf Bundesebene.
Eben, genau.